Die Frage, die wir uns heute Morgen stellen möchten, ist, wie erreichen wir unsere Stadt? Wir sind hier in Berlin, der Stadt, die von einem Bürgermeister als arm, aber sexy bezeichnet wurde und so auch heute noch bekannt ist. Die Stadt ist ein Sammelbecken für allerlei Einflüsse. Wir haben junge, hippe und erlebnishungrige Menschen, die aus aller Welt hierher strömen, um Berlin zu erleben, um das Tempo mit aufzufassen und auch die Stadt zu verändern. Und wir sind hier mittendrin. Hier mittendrin in Berlin. Dort, wo vor Jahren noch eine Trennlinie war zwischen DDR und BRD. Schnittstelle der Kluft in Deutschland. Und heute, unweit von weltbekannten Discos und Bars entfernt, Hochburgen von Linksautonomen unweit von uns, Hochburgen von Clans unweit von uns. Und so ist Berlin ein ganz besonderes Pflaster. Und je länger wir hier in der Stadt sind, je aktiver hier wir sind, desto mehr realisieren wir auch, dass diese Stadt, so wie sie ist und so wie sie lebt, vollkommen entgegen unserer Lehre, unserer Überzeugung ist. Während wir weiter an der Ehe zwischen Mann und Frau festhalten, hisst das Rathaus die Regenbogenflagge. Und während wir Christi Liebe und Gerechtigkeit predigen und leben, sind wir hier in der kriminellsten Stadt Deutschlands. Und während wir die Bibel als einzige Autorität festhalten, stehen wir hier inmitten einer Gesellschaft, die Toleranz, Vielseitigkeit und Progressivität auf das Podest stellt. Und was wir hier realisieren, ist das Problem, das viele Innenstadtgemeinden realisieren. Nämlich, dass Christen Sonntag für Sonntag zur Gemeinde fahren, in die Innenstadt hinein und sagen, wir passen hier nicht rein. Das passt nicht zu uns. Und was immer mehr auch stattfindet, ist, dass sich Gemeinden aus dem Grund zum Stadtrand bewegen, wo ein konservativerer Lebensstil noch eher berücksichtigt und akzeptiert wird. Doch die Frage für uns heute ist, wie erreichen wir unsere Stadt an dem Ort, wo wir sind? Und die Frage auch, die wir uns stellen müssen, ist denn Gemeindebau hier in einer solchen Stadt zum Scheitern verurteilt? Hat das einen Sinn? Oder gibt uns die Bibel Anhaltspunkte, wie wir als Gemeinde einen positiven Einfluss auf unsere Stadt nehmen können? Und diese Frage wollen wir heute miteinander betrachten und dazu dürft ihr eure Bibeln zur Apostelgeschichte 17 aufschlagen. Apostelgeschichte 17 und wir lesen die Verse 16 bis 23. Während aber Paulus sie in Athen erwartete, wurde sein Geist in ihm erregt, da er die Stadt voll von Götzenbildern sah. Er unterredete sich nun in der Synagoge mit den Juden und mit den Anbetern und auf dem Markt an jedem Tag mit denen, die gerade herbeikamen. Aber auch einige der epikureischen und stoischen Philosophen griffen ihn an und einige sagten, was will wohl dieser Schwätzer sagen? Andere aber, er scheint ein Verkündiger fremder Götter zu sein, weil er das Evangelium von Jesus und der Auferstehung verkündete. Und sie ergriffen ihn, führten ihn zum Areopag und sagten, können wir erfahren, was diese neue Lehre ist, von der du redest? Denn du bringst etwas Fremdes vor unsere Ohren. Wir möchten nun wissen, was das sein mag. Alle Athener aber und die Fremden, die sich da aufhielten, brachten ihre Zeit mit nichts anderem zu, als etwas Neues zu sagen und zu hören. Vater, wir stehen vor dir. Deine Gemeinde steht vor dir, um aus deinem Wort zu hören und von deinem Geist zu verstehen, was du heute zu sagen hast. Herr, ich bitte dich um Gnade, dass wir dein Wort verstehen können, dass wir es aber nicht nur verstehen, sondern es dann auch tun und unser Leben dementsprechend anpassen. Wir bitten dich um Konzentration, wir bitten dich darum, dass du verherrlicht wirst. Amen. Nun, es ist in dieser Passage, wo wir sehen, wie Paulus die Weltstadt Athen mit dem Evangelium erreicht. Und wir werden heute drei Hilfsmittel kennenlernen, wie wir unsere Stadt erreichen können, die uns Hoffnung geben, dass es nicht zum Scheitern verurteilt ist. Nun, wir sind in der Apostelgeschichte, das Buch der Verbreitung des Evangeliums. das Buch, wo Jesus selbst am Anfang den Auftrag gegeben hat, ihr werdet meine Zeugen sein. Und wir haben gesehen, wie sich das Evangelium durchgezogen hat, beginnend von Jerusalem über Judäa, nach Samaria, bis ins heutige Europa, Griechenland. Und wir haben auch gesehen, dass dieses Evangelium immer wieder Widerstand begegnet ist. Und nichtsdestotrotz konnte es nicht aufgehalten werden. Es hat sich unaufhaltsam ausgebreitet, bis wir jetzt hier am Punkt in Athen sind, der Weltstadt Athen. Und wir sehen jetzt hier das erste Hilfsmittel, wie wir die Stadt erreichen, nämlich mit christlicher Weltanschauung. Mit christlicher Weltanschauung. In Vers 16 seht ihr, während aber Paulus sie in Athen erwartete. Nochmal zurück. Paulus war von Thessalonich aus über Beröa gereist. Beröa, die Stadt, wo sein Dienst sehr wirksam war, wo er das Evangelium mitgeteilt hat, viele Menschen erreicht hat. Doch dann die eifersüchtigen Juden aus Thessalonich dazu stoßen und Paulus in Sicherheit gebracht werden muss nach Athen. Dort ist er nun und erwartet hier, dass Timotheus und Silas ihm wieder begegnen und ihn weiter begleiten auf seiner Reise. Nun, mit Athen erreicht Paulus hier die Stadt des antiken Griechenlands, die Hauptstadt des antiken Griechenlands. Wenn du in die Stadt reinkamst, schon damals, hat sich der große Tempel auf der Akropolis über die ganze Stadt erhoben und war weit sichtbar. Ein Tempel, der heute noch mit seinen Säulen und seinen filigranen Fertigkeiten Aufmerksamkeit erregt. Und was man dort aber sieht, ist nicht nur ist das, was wir auch an vielen anderen Orten sehen. Und Paulus ist hier wieder in einer Weltstadt, was er gewohnt ist. Jerusalem schon war eine Weltstadt, die Heimat seiner jüdischen Religion. Thessalonich war schon eine Weltstadt, die Heimat seiner sendenden Gemeinde. Doch jetzt ist er hier in Athen, das intellektuelle Zentrum Griechenlands, das intellektuelle Zentrum auch Roms. In dieser Stadt hier haben Sokrates und Plato schon gelebt. Und wenn ihr die Namen, wenn du dir auch nicht ganz genau bewusst bist, was sie gelehrt haben, weiß man, dass sich diese Namen mit Philosophen identifizieren. Wenn wir von Philosophie sprechen, dann fällt schnell der Name Sokrates oder Plato. Hier waren also die Denker der Antike, die sich über den Sinn des Lebens und vieles mehr Gedanken gemacht haben. Paulus ist jetzt in dieser Stadt, diese weltbekannte Stadt, die so einflussreich über die Jahre gewesen war, und er ist überwältigt. Doch, und er sieht sie jetzt mit eigenen Augen. Das ist ähnlich, wie wenn du das erste Mal nach New York fliegst und dann plötzlich die Freiheitsstatue siehst, von der man so viel gehört hat und die man auf vielen Bildern gesehen hat, und plötzlich siehst du sie mit deinen eigenen Augen. Oder jemand, der Berlin nicht kennt und nach Berlin kommt und plötzlich den Eiffelturm oder das Brandenburger Tor sieht. Das, was man für Berlin bekannt ist, plötzlich mit eigenen Augen zu sehen. Und so ist Paulus jetzt hier im Zentrum dieser Stadt. Die Stadt, die so bekannt ist, von der jeder redet, die das Zentrum des Gedanken- und Kulturguts dieser Kultur war. Doch sein Warten auf Paulus, auf Silas und Timotheus ist mit Emotionen begleitet. Wir lesen weiter in Vers 16. Während er wartete, wurde sein Geist in ihm erregt, da er die Stadt voll von Götzenbildern sah. Also Paulus spaziert hier durch diese Stadt. Der Tempel oben auf der Akropolis ist zwar gigantisch, aber nicht unüblich. Aber während er hindurch spaziert, begegnet er einem Götzenbild nach dem anderen. Ein Götze nach dem anderen. Und das, was er hier beobachtet, ist das, was selbst säkuläre Historiker über Athen gesagt haben. Der eine schrieb, es ist in Athen leichter, einen Götzen zu finden, als einen Menschen. Ein anderer schrieb, Athen hat mehr Götzen als ganz Griechenland. Oder Athen ist ein großer Altar. Dafür war Athen selbst in der eigenen Kultur bekannt. Und hier zeigt sich wieder beeindruckenderweise, wie akkurat Lukas hier wiedergibt, dass das, was selbst die Kultur damals wiedergibt, sich genau deckt mit dem, was Lukas in der Bibel dokumentiert. Es deckt sich genau. Und so fängt er hier das Wesen der Stadt auf, und zeigt jetzt, wie ein Zeuge Christi darauf reagiert. Eine Stadt voll von Götzenbildern. Paulus ist vor den Kopf gestoßen und wir sehen hier, sein Geist ist in ihm erregt, er ist verärgert, er ist irritiert, er ist traurig darüber. Und dieses Wort, das wir hier sehen, dass sein Geist in ihm erregt ist, ist genau das gleiche Wort, das Paulus später in 1. Korinther 13, Vers 5 benutzt. 1. Korinther 13, das hohe Lied der Liebe. Dort wird von der Liebe gesagt, in Vers 5, sie lässt sich nicht erbittern. Das gleiche Wort, das Paulus hier praktiziert, in Athen, sein Geist ist in ihm erregt. Jetzt ist die Frage für uns, wenn er sagt, die Liebe lässt sich nicht erbittern, er sich hier aber davon erregen lässt sozusagen, ist das richtig, wie Paulus hier reagiert? Ist das die richtige Reaktion? Oder begeht er eine Sünde? Nun, wir sehen, und ich werde es euch erklären, diese Reaktion ist richtig. Denn hier begegnet Paulus einer antichristlichen, antigöttlichen Stadt mit einer christlichen Weltanschauung, die ihn dann zu einer solchen Reaktion führt. Denn denkt mal darüber nach. Paulus, der Jesus kennt, der von Jesus selbst ausgesandt wurde, der immer wieder von den Schriften her argumentiert hat, kennt den Gott der Bibel. Den Gott der Bibel, der selbst ganz, ganz deutlich gemacht hat in 2. Mose 20, dürft ihr gerne aufschlagen, wenn ihr möchtet, 2. Mose 20, als Gott sich selbst den Israeliten auf dem Berg Sinai offenbart und die bekannten 10 Gebote gibt. Da legt er schon gleich von Anfang an die Grundregel fest. In 2. Mose 20 fängt er an, in Vers 2, ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus dem Land Ägypten, aus dem Sklavenhaus herausgeführt habe. Und dann Vers 3, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Und Vers 4, du sollst dir kein Götterbild machen, auch keinerlei Abbild dessen, was oben im Himmel oder was unten auf der Erde oder was im Wasser oder unter der Erde ist. Vers 5, du sollst dich vor ihnen nicht niederwerfen und ihnen nicht dienen. Und hier kommt der Grund. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott, der die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern, an der dritten und vierten Generation von denen, die mich hassen. Hier reden wir vom allerersten Gebot der 10 Gebote, wo Gott so deutlich etabliert hat, ich bin der einzige Gott und neben mir darf kein anderer sein. Und er macht Israel auch ganz deutlich, ihr dürft es euch nicht anmaßen, euch vor einem anderen Götzen niederzuwerfen. Und er macht deutlich, Götzendienst ist eine Kapitalsünde gegen Gott. Und mit der Einstellung geht Paulus nach Athen rein. Eine Stadt voller Götzen. Nun, wir wissen, dass wenn Gott auch dieses Gebot so deutlich formuliert hat, dass Israel genau in diesem Punkt immer und immer wieder fiel. Und wir sehen, dass sie genau das taten, was Gott nicht wollte, dass die Götter der Nationen, die das Land Kanaan bewohnt haben, bevor sie dort einzogen, dass sie die angebetet haben, dass sie sich immer wieder weggekehrt haben von Gott und Gott sie deshalb bestrafen muss bis hin zum Exil. Und wir lernen von Israel, dass sie eben nicht von einer göttlichen, christlichen Weltanschauung geprägt waren, sondern sich von einer weltlichen Weltanschauung haben treiben lassen. Und so kommt es immer wieder im Alten Testament, dass die Richter und Propheten, die aufstehen, die Gott beruft, genau diesen Aspekt, den Götzendienst Israels, adressieren. Gideon selbst wird beauftragt, die Götzen zu fällen. Elia wird beauftragt, gegen die Baalspropheten anzugehen. Und sie sind immer wieder dabei, dem Volk Israel mit einer göttlichen Weltanschauung zu begegnen. Und dann kommen wir zum Neuen Testament und es ist bezeichnend, wie unser Herr Jesus Christus, der bekannt ist für seine Liebe und Güte und Gnade gegenüber Ehebrechern und Zöllnern, Menschen, die verachtet waren, doch in einem fast unbekannten Zorn reagiert, als er den Tempel sieht, der zu einem Kaufhaus verwandelt wurde. Jesus wird zornig, weil er beobachtet, dass wahre Anbetung mit falscher Anbetung vertauscht wird. Und er zeigt sich dann mit einer Impulsivität und einem Eifer, den wir sonst nicht von ihm kennen, weil für ihn es so deutlich ist, Gott ist ein eifersüchtiger Gott. Und die Anbetung Gottes ist keine Option und mit ihr darf nicht gespielt werden. Götzendienst ist ein Gräuel vor Gott. Und so ist Christus derjenige, der der Welt, seinen Volk Israel, mit einer christlichen Weltanschauung begegnet. Soweit der Ausflug. Wir haben gesehen, Jesus, Gott selbst, hat das in den 10 Geboten etabliert. Und immer wieder durch die Geschichte hindurch hat Gott es so deutlich gemacht, es gibt keinen Gott außer mir. Jetzt fragst du dich selber vielleicht, ja, ich verstehe, in der Antike hatten sie diese Statuen und sie haben ständig Götzen angebetet. Und dass Paulus hier von den Götzen negativ beeindruckt ist, verstehe ich. Ja, aber was hat das für eine Relevanz heute? Und die Tatsache, die du verstehen musst, ist, dass Götzen nicht nur sichtbare Statuen sind, vor denen man sich niederwirft, sondern Götzendienst fängt im Herzen an, in einer unsichtbaren Natur. Paulus schreibt nämlich später, in Kolosser 3, Vers 5, dort warnt er die Christen vor Habsucht und definiert es als Götzendienst. Habsucht ist Götzendienst, sagt Paulus später. Er hat nicht gesagt, damit impliziert, dass sie vor einer Statue niederfallen, sondern er hat vielmehr deutlich gemacht, dieser Wunsch, alles zu haben, ist einen Götzen zu erschaffen, dem ihr euch ergibt. Und so warnt Johannes, der Apostel, später in 1. Johannes 5, Vers 21, Kinder, hütet euch vor den Götzen. Und Paulus warnt die Korinther, darum, meine Geliebten, flieht den Götzendienst, in 1. Korinther 10, Vers 14. Das heißt, wir sehen später, wie die Apostel selbst den Christen immer wieder sagen müssen, Götzendienst ist eine Gefahr. Es lauert dort, wo du es gar nicht vermuten würdest, selbst in der Habsucht. Und so definiert ein Autor für uns Götzen so, ein Götze ist alles oder jeder, der unser Herz, unseren Verstand und unsere Zuneigung mehr gefangen nimmt als Gott. Alles, egal ob es eine Figur ist, ob es dein Auto ist, ob es dein Geld ist, ob es dein Urlaub ist oder deine Freunde um dich herum, alles, was um die Zuneigung und Anerkennung buhlt, die eigentlich Gott zusteht, kann ein Götze werden. Das ist die Definition, die uns die Bibel immer wieder deutlich macht. Götzen ist alles, das unser Herz, unseren Verstand und unsere Zuneigung mehr gefangen nimmt als Gott. Und so beobachtest du, dass Götzendienst auch heute noch viel stärker verbreitet ist, als es dir vielleicht bewusst ist. Und wie wir es letzten Sonntag schon festgehalten haben, der Mensch ist ein schwarzes Loch von Begierden. Unstillbare Begierden, der sich ständig was Neues sucht, der ständig seine Lust befriedigen will und der alles Mögliche an die Stelle Gottes setzt, um irgendwie zur Zufriedenheit zu finden. Und dann kann es Unterhaltung oder Entspannung sein, die wichtiger ist als Gott. Es kann Karriere oder Geld sein, die wichtiger als Gott ist. Es kann Bildung oder Status sein, die wichtiger wird als Gott. Selbstinszenierung oder Autonomie, Freiheit und Unabhängigkeit, all das ist Götzendienst. Und davon ist auch unsere Stadt geprägt. Auch Berlin ist eine Stadt voll von Götzen. Und auch Berlin ist ein religiöser Pilgerort für Götzendiener. Und unsere Aufgabe ist es, dieser Stadt mit einer christlichen Weltanschauung zu begegnen. Wir erreichen sie nicht, indem wir uns von diesen Dingen beeindrucken lassen und uns prägen lassen, sondern wir begegnen ihr, indem wir ihr entgegenstehen. Und wir realisieren, dass Berlin an vielen Orten den wahren Gott durch unzählige Stellvertreter ersetzt. Und es ist wichtig für dich, dich immer wieder daran zu erinnern, dich nicht beeindrucken zu lassen von der vermeintlichen Freiheit, die dir vorgegaukelt wird. Dich nicht beeindrucken zu lassen von der vermeintlichen Wohlstand oder auch einfach von der Coolness, die manche Leute an sich haben. Sondern wenn du all das siehst und du Gottes Erwartungen und Gottes Standards siehst und erkennst, dass er ein Gott ist, der eifersüchtig ist, der sich nicht die Anerkennung teilen lässt mit irgendetwas anderes, und dir umso offenlicher, sichtlicher vor Augen gestellt wird, wie verdorben unsere Stadt eigentlich ist, desto offensichtlicher wird es auch in dir stattfinden, dass du Berlin mit dieser Reaktion begegnest, im Geist erregt zu sein. In einer Trauer über den Zustand der Menschen zu sein. Belastet über die Nichtigkeit ihres Wandels. Ergrimmt über die Dimension dieses Götzendienstes. Die Tolerierung und Förderung von Ungerechtigkeit ist ein Grund zur Trauer. Die Verwahrlosung unzähliger Kinder in unserer Stadt ist ein Grund zur Trauer. Die unzähligen Junkies und Alkoholiker in unserer Stadt sind ein Grund, um ergrimmt zu werden. Und dann noch die Zelebrierung des Lifestyles oder die feministische Agenda sind alles Gründe, um ergrimmt zu werden. Das entspricht nicht dem, was Gott will. Nun, wir können dabei stehen bleiben und unsere Fäuste erheben und schimpfen, wie schlimm diese Stadt ist. Oder wir gehen den Schritt, den Paulus jetzt macht, wenn wir nämlich jetzt weiterschauen in Vers 17. Er wird nicht zu einem Wutbürger, der jetzt einfach seinem Ärger Luft lässt oder Kreuzzüge durch die Stadt zieht, sondern in Vers 17, er unterredete sich nun in der Synagoge mit den Juden und mit den Anbetern. Er geht genauso vor, wie er das zuvor getan hat, in Thessalonich und Beröa. Er sucht zuerst die Leute auf, die den gleichen Gott kennen. Diese Juden kennen die Gebote aus 2. Mose und so weiter und so fort. Die kennen den gleichen eifersüchtigen Gott und die folgen dem Gott. Und Paulus möchte sie ermutigen, dass sie diesem Götzendienst entgegenstehen. Aber nicht nur das. Er wendet sich nicht nur an den Juden und die gottesfürchtigen Heiden, sondern er weitet hier jetzt seine Zuhörerschaft aus. Vers 17 geht's weiter. Und auf dem Markt an jedem Tag mit denen, die gerade herbeikamen. Wenn du das Zentrum der Stadt, der Ort, wo die Musik spielt quasi, dort, wo das Hauptgeschehen der Stadt ist, finden möchtest in der Antike, dann gehst du auf den Marktplatz. Die Agora, so wurde sie genannt. Hier ist Politik zu Hause, hier ist das soziale Leben zu Hause, hier findet sich alles. Und gerade in Athen waren auch hier auf diesem Marktplatz die Philosophen unterwegs, die sich mit allen möglichen, die vorbeikamen, unterhalten haben und ihre Sichten diskutiert haben. Sokrates soll genau hier an diesem Marktplatz gestanden haben, um seine Ansichten zu verbreiten. Und so nutzt Paulus jetzt diese kulturellen Gegebenheiten, um sich genauso dazwischen zu stellen und mit all jenen zu reden, die herbeikommen. Und er nutzt eben diese Bereitschaft und die Kultur der Athener, um das Evangelium zu vermitteln. Und so sehen wir, wie er auf der einen Seite zwar angewidert ist von dem Götzendienst, aber das nutzt, um eine gewinnende Aktion zu vollbringen und der Stadt mit einer christlichen Weltanschauung zu begegnen. Nun, die Reaktion der Athener bleibt nicht aus, sondern wir sehen, dass sie sich durch die Lehre Christi, dass sie darauf aufmerksam werden und wir kommen damit nun zum zweiten Hilfsmittel, mit dem wir die Stadt erreichen, zweitens mit christlicher Andersartigkeit. Denn Paulus muss sich bewusst gewesen sein, wenn er sich auf den Marktplatz in Athen stellt und öffentlich irgendwelche unbekannten Lehren von sich gibt, dass das auch Aufmerksamkeit auf sich zieht. Und das sehen wir jetzt in Vers 18. Aber auch einige der epikureischen und stoischen Philosophen griffen ihn an. Das sind zwei spezifische Philosophenschulen, von denen hier die Rede ist. Zum einen die Epikureer. Das sind diejenigen, die das Vergnügen als den höchsten Sinn des Lebens ansehen. Frei von Schmerz zu sein, keine störende Dinge in deinem Leben zu haben, keine Ängste zu haben. Das sind die richtigen Lebemänner, würden wir heute sagen. Die einfach Freude am Leben haben, die keine Angst haben, die es in vollen Zügen genießen und keine Belastung auf sich zukommen lassen möchten, einfach frei leben möchten. Und darin liegt im Verständnis der Epikureer der Lebenssinn. Einfach das Leben in der Fülle auszukosten. Und das ist das, was wir heute immer wieder auch wieder hören. Wenn Leute sagen, wenn du eine Arbeit hast, die Spaß macht, das ist das Wichtigste. Oder Gesundheit ist das Wichtigste. Oder auch dieser Gedanke von, du musst dich einfach entfalten können. Du musst einfach dein Ich entfalten können. Das Leben in vollen Zügen zu genießen, das ist diese Philosophie. Und die Epikureer merken, dass die Lehre von Paulus nicht ganz mit dem übereinstimmt, was sie unterrichten. Und deshalb greifen sie ihn an. Nun, auf der anderen Seite sehen wir die Stoiker. Und der Begriff, den nutzen wir umgangssprachlich noch manchmal, wenn wir von einer Person sprechen, die sehr ausdruckslos ist, die sehr selbstbeherrscht erscheint. Und so sind auch die Stoiker in der Vergangenheit sehr bedacht darauf gewesen, die Freuden des Lebens in Fülle zu erfahren, sondern dem Leben mit Selbstbeherrschung und Kontrolle zu begegnen. Das heißt, ein Stoiker hat sich selber gesehen als ein Fels in der Brandung. Es kann kommen, was er will. Ich bleib an meinem Punkt. Und auch das ist eine Philosophie, die verbreitet ist. Wenn es darum geht, Kontrolle und Selbstbeherrschung als Ziel des Lebens zu definieren. Und es fängt an bei Kontrolle der Diät, der Bewegung, der Herzkurve, der Schritte, Schlaf und so weiter und so fort mit dem Ziel. Du findest dadurch dann deine Zufriedenheit. Selbstdisziplin ist alles. Das sind die gemachten Männer, die sich selber das hart erarbeiten. Und beide Ansätze, dieses epikureische Lebensfreude und dieses stoische Selbstdisziplinieren, finden wir immer wieder in der Gesellschaft und auch unter Christen. Und diese Menschen stehen jetzt also Paulus gegenüber. Und Vers 18 sagt uns, sie griffen ihn an. Die Schlachter schreibt, sie maßen sich mit ihm. Und so ist auch dieser Begriff vielseitig zu verstehen. Es ist ein Debattieren, ein Argumentieren, ein Verstehen. Und hier ist die intelligente, die gebildete Elite vor Paulus und die misst sich jetzt richtig mit ihm. Jetzt komm mal her mit deiner Lehre. Erklär uns das einmal. Und sie fällen dann auch daraufhin ein Urteil. Wir sehen das in Vers 18 weiter. Und einige sagten, also hier sehen wir ein Urteil, das sie über Paulus fällen. Und einige sagten, was will wohl dieser Schwätzer sagen? Sie stellen ihn als dumm dar. Sie sagen, dieser Mann, der hat sich einfach aus allen möglichen Lehren Sachen zusammengesucht und die zusammengebastelt, um hier möglichst intelligent zu erscheinen. Aber eigentlich hat er nichts zu liefern. Das ist das, was sie ihn versucht haben unterzujubeln. Er sei ungebildet, unlogisch und einfach nicht wert, zugehört zu werden. So, das waren die einen. Aber dann gab es auch andere, Vers 18, andere aber sagten, er scheint ein Verkündiger fremder Götter zu sein, weil er das Evangelium von Jesus und der Auferstehung verkündigte. Und wir sehen, hier ist ein anderer Ansatz. Sie sagen nicht, er ist einfach nur blöd, sondern er spricht von Göttern, von denen wir noch nie was gehört haben. Das ist uns völlig fremd. Das ist uns völlig neu. Nun, Paulus hat von der guten Botschaft von Jesus Christus und der Auferstehung geredet. Und das waren beides Begriffe, mit denen sie nichts anfangen konnten. Jesus und Auferstehung? Im Griechischen Anastasis. Also Jesus und eine Anastasia? Oder was redet er hier? Und Athen, wir haben das gesehen, die waren eine polytheistische Kultur. Götter überall. Die hatten kein Problem damit, noch einen weiteren Gott zu akzeptieren. Und die sagen jetzt, okay, Paulus hat wohl was zu sagen. Er ist ein Verkündiger eines Gottes, von dem wir noch nie was gehört haben. Den hören wir uns lieber einmal an. Und so lesen wir jetzt weiter, was passiert in Vers 19. Und so ergriffen sie ihn, führten ihn zum Areopag und sagten, können wir erfahren, was diese neue Lehre ist, von der du da redest? Nun, wenn ein Mann daherkommt nach Athen und sagt, ich habe einen neuen Gott gefunden, dann muss er sich zuerst einmal vor dem Areopag behaupten. Areopag ist der Ort, wo die Richter der Stadt zusammenkommen und wo geprüft wird, ob dieser Gott auch wirklich einer wäre, den man akzeptieren könnte und mit aufnehmen könnte in die Religion. Und so geben sie ihm hier die Möglichkeit und sagen ihm, dürfen wir bitte hören, von was du da erzählst? Was redest du da? Und was ist es genau, dass du da sagst? Was bedeutet deine Lehre? Und sie sagen weiter in Vers 20, denn du bringst etwas Fremdes vor unsere Ohren. Und wir möchten nun wissen, was das sein mag. Und hier sehen wir, wie die zwei Welten aufeinander prallen. Ein Zeuge Christi, der in eine götzendienerische Stadt hineinkommt und die Stadt einfach sagt, das ist uns völlig fremd. Damit können wir gar nichts anfangen. Das ist völlig neu. Und sie können es gar nicht einordnen in ihr System. Mit all dem Wissen, das sie hatten, mit all den Philosophenschulen, die sie hatten, mit all dem Geplänkel über den Sinn des Lebens, konnten sie Paulus überhaupt nicht einordnen. Das ist völlig fremd. Und hier macht sich die Kluft zwischen dem Christentum, das Paulus verkündigt, und der götzendienerischen Stadt offensichtlich. Er ist völlig anders und sie können es nicht einordnen. Und so, Freunde, muss es auch sein. Das Christentum kommt nicht einfach in unterschiedlichen Facetten daher. Es gibt nur eine Botschaft, die von Jesus Christus spricht, die von seinem Tod spricht, die von seiner Auferstehung spricht und die jeden Einzelnen zur Buße fordert. Und sie ist überall die gleiche. Und da gibt es keine Berliner Version und keine Münchner Version oder eine Hamburger Version. Es gibt nur ein Evangelium. Und wenn die Stadt uns hört und wenn sie uns sieht, dann soll sie sehen und hören, dass es völlig fremd ist, dass das nicht passt. Nun, wenn man von Mission und Evangelisation spricht, dann fällt immer wieder der Begriff Kontextualisierung. Also sich anzupassen, sich einzufügen, soweit es nur geht. Und dieses Anpassen und Einfügen hat auch seinen Stellenwert. Doch was ganz wichtig ist, ist, wenn es um die Botschaft selbst geht, den Inhalt der Botschaft und wie wir sie rüberbringen, dann gibt es nur eine zeitlose und gleichbleibende Wahrheit, die den Ohren der Welt als völlig fremd erscheint. Deshalb, wenn wir Berlin erreichen wollen, dann muss auch diese Andersartigkeit, die im Evangelium eingebettet ist, deutlich werden. Und dass genau das vonstatten kommt, von dem Jesus im Gebet zu seinem Vater sprach, sie sind in der Welt, aber nicht von der Welt. Das darf die Welt auch ruhig sehen. Nun, bei den Athenern hat Paulus hier eine besondere Voraussetzung, die Lukas uns berichtet in Vers 21. Alle Athener aber und die Fremden, die sich da aufhielten, brachten ihre Zeit mit nichts anderem zu, als etwas Neues zu sagen und zu hören. Das war eine Kultur, die förmlich darauf aus war, auf die neuesten Schlagzeilen zu hören, die neuesten Gerüchte, die neuesten Erkenntnisse. Und so öffnen sie jetzt diesem Paulus die Bühne und er darf das dritte Hilfsmittel zur Schau stellen und wir kommen da mit hinein, drittens mit christlicher Wahrheit. Denn jetzt wird es interessant. Wie kann Paulus einer so säkulären, einer so antigöttlichen Kultur, die Jesus und die Auferstehung überhaupt nicht fassen kann, wie kann er ihr begegnen? Und diese Rede, die er nun bringt, ist faszinierend, weil sie uns zeigt, wie auch wir die Stadt mit Wahrheit erreichen können. Paulus steht jetzt also mitten in dem Rat, mitten im Areopag und er fängt an, in Vers 22 lesen wir, Paulus aber stand mitten auf dem Areopag und sprach, Männer von Athen, ich sehe, dass ihr in jeder Beziehung den Göttern sehr ergeben seid. So, Paulus fällt jetzt nicht gleich mit der Tür ins Haus, sondern er ist hier sehr behutsam, wie er vorgeht. Zum einen adressiert er sie hier in der gewohnten Art und Weise. Wenn Philosophen vor dem Areopag standen, haben sie üblicherweise angefangen mit dieser Rede, Männer von Athen. Paulus macht genau das Gleiche, Männer von Athen. Und jetzt holt Paulus sie ab, wo sie stehen. Er knallt ihnen nicht einfach Jesus vors Gesicht, sondern er holt sie dort ab, wo sie stehen. Er kennt ihre Neigung, er hat sie jetzt beobachtet und er hat gezielt nach einem Anknüpfungspunkt gesucht, um das Evangelium zu bringen. Und so sehen wir das, wie er das tut. Und wir können das auch gut verstehen. Wenn du versuchst, einem Kind einen sehr schwierigen Sachverhalt zu erklären, wirst du nicht mit Fremdworten hinterherkommen, die nur ein gebildeter Mann verstehen kann. Und so macht es auch Paulus hier. Er holt sie ab, wo sie stehen. Er analysiert. Er hat verstanden, dieses Volk ist sehr, sehr religiös. Sie sind sehr
erpicht auf ihren Götzendienst und jetzt holt er sie dort ab und sagt, ich sehe, dass ihr den Göttern sehr ergeben seid. Ihr seid religiös. Ihr tut es von voller Überzeugung. Das ist für euch nicht nur eine Nebensache, sondern es prägt euer Leben. Ihr seid den Götzen ergeben. Und darauf kann er jetzt aufbauen. Vers 23. Denn als ich umherging und eure Heiligtümer betrachtete, fand ich auch einen Altar, in dem die Aufschrift war, einem unbekannten Gott. Nun, das ist interessant. Die Athener sind so religiös, dass sie sicherheitshalber einen Götzen aufgestellt haben für einen Gott, den sie vielleicht noch nicht kennen, damit sie ihn auch noch verehren können. Was für eine verlorene Welt Paulus hier vor sich hat. Und wir sehen genau das, was Paulus später in Römer deutlich macht, dass die gesamte Schöpfung ausschreit, dass es den einen wahren Gott geben muss. Römer 1, Vers 18, die bekannten Stellen, die wir auch schon in der Predigtreihe durchgenommen haben. Vers 18, denn es wird geoffenbart, Gottes Zorn vom Himmel her, über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, welche die Wahrheit durch Ungerechtigkeit niederhalten. Und Vers 19, weil das von Gott Erkennbare unter ihnen offenbar ist. Es ist offenbar, denn Gott hat es ihnen offenbart. Denn sein unsichtbares Wesen, sowohl seine ewige Kraft als auch seine Göttlichkeit, wird seit Erschaffung der Welt in dem Gemachten wahrgenommen und geschaut, damit sie ohne Entschuldigung sind. Die Schöpfung, das, was Gott geschaffen hat, zeigt die ewige Kraft Gottes, die Göttlichkeit Gottes. Sie zeigt, dass es einen Schöpfergott geben muss, dem Anbetung gebührt. Und selbst in Athen, der Stadt, wo du einen Götzen für jeden möglichen Bereich des Lebens findest, sind sie sich unsicher, ob sie den richtigen Gott wirklich gefunden haben. Ihre Religion hat die definitiven Fragen, die Fragen nach dem Sinn des Lebens, nicht gestillt. Und auch nach der Schöpfung immer noch hadern sie damit, woher kommen wir, wohin gehen wir, wer hat alles erschaffen und alles, was sie können, ist vor einem unbekannten Gott stehen zu bleiben. Ein Lückenfüller nur für den Fall. Eine weitere Option, um die Tür aufzuhalten, falls sie doch irgendwie falsch gelegen sind. Und Paulus sagt, das ist genau der Punkt, wo ich jetzt mit dem Evangelium anknüpfen kann. Dieser unbekannte Gott, den ihr verehrt, ohne zu wissen, wer es ist, den möchte ich jetzt bekannt machen. Ihr habt seine Schatten wahrgenommen, aber ihn selbst nicht wirklich erkannt. Seine Werke seht ihr, aber er versteht nicht, wer wirklich der Urheber ist. Und jetzt ist es die Aufgabe von Paulus, diesen unbekannten Gott bekannt zu machen. Und so sagt er im Folgenden, Vers 23, was ihr nun, ohne es zu kennen, verehrt, das verkündige euch, ich euch. Nun, das klingt im Ersten so, ihr verehrt den richtigen Gott schon, das passt schon alles. Ihr verehrt den unbekannten Gott. Aber da lässt Paulus es nicht stehen, sondern was ganz deutlich wird, ihr habt einen Schatten von dem richtigen Gott erfasst. Ihr habt ansatzweise verstanden, da muss noch mehr sein als das, was wir bis jetzt haben. Aber dieser Agnostizismus, dieses, es ist einfach nicht ganz sicher und ja, es gibt noch einen unbekannten Gott, ist keine Entschuldigung. Es gibt kein, ja, wir glauben ja alle an den gleichen Gott. Und ja, wir nennen ihn anders, der eine Allah, der andere Christus. Das geht nicht. Und Jesus selbst ist da ganz deutlich, wo er gebetet hat im Johannes 17. Dies aber ist das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hat, Jesus Christus, erkennen. Das heißt, ewiges Leben ist eng verknüpft mit der Erkenntnis von Jesus Christus. Ohne dem kannst du nicht errettet werden. Und das ist das Problem der Athener. Sie verehren einen, der unbekannt ist. Das heißt, sie haben kein ewiges Leben. Und Paulus ist nun daran, das Unbekannte bekannt zu machen, den Vorhang zu öffnen und zu zeigen, ihr seht, da ist noch mehr. Und selbst unsere Stadt, in der wir sind, sieht die Fingerabdrücke Gottes. Die Verlangen jedes Einzelnen deuten auf unseren ewigen Gott hin. Die Schöpfung, auf den vielen Grünflächen in Berlin zeugen auf Gott. Die Intelligenz jeden Menschen, die Originalität unseres Körpers, die schönen Sonnen- und Untergänge der Stadt, all das sind Hinweise auf einen allmächtigen Gott, der alles in seiner Hand hält. Es sind Hinweise, die einen Menschen suchend und bewundernd und anbetend hinterlassen, ohne wirklich zu kennen, wer dahinter steht. Wie begegnen wir einer solchen Stadt? Indem wir ihr die christliche Wahrheit zeigen, indem wir den Vorhang lichten, indem wir das Geschenk, wo man vielleicht nur die Konturen bis jetzt gesehen hat, auspacken und deutlich machen, wer er eigentlich ist und wo der Sinn des Lebens tatsächlich liegt. Nun, wenn wir das sehen und uns diese Frage stellen, kann diese Stadt noch erreicht werden? Ist noch Hoffnung da? Dann können wir anhand dessen sehen, dank Gottes Hilfe und dank den Hilfsmitteln, den Werkzeugen, die er uns zur Hand gibt, ist es möglich, selbst an solch dunklen Stellen wie in Berlin, helles Licht zu sein. Nun, wir müssen uns nichts vormachen und wir wissen, dass die Stadt weit von Gott entfernt ist. Doch umso deutlicher kann das Licht Gottes scheinen. Und wir halten uns daran und wir erreichen sie. Und wir hoffen, dass Gott wirkt, indem wir weiter mit diesen Hilfsmitteln vorangehen, indem wir unsere christliche Weltanschauung bewahren in der Art und Weise, wie wir die Stadt betrachten, indem wir unsere christliche Andersartigkeit auch festhalten, uns nicht schämen dafür, dass wir fremd sind der Stadt gegenüber und indem wir dann die Anknüpfungspunkte, die die Stadt uns gibt, nutzen, um sie mit christlicher Wahrheit zu konfrontieren. Und so gibt es Hoffnung, auch in und für Berlin. Lass mich beten. Vater, wir danken dir für dein Zeugnis, das wir haben in deinem Wort, zu sehen, wie Paulus schon vor vielen, vielen Jahren in einer Stadt stand, die so, so weit von dir entfernt ist, die in der Verderbtheit ihres Sinnes sich alle möglichen Götter erfunden hat, um die Begierden ihrer Seelen zu stillen. O Herr, und wir kennen und wir erkennen an, dass dieses Problem nicht nur ein Problem der Athener ist, sondern dass wir tagtäglich mit diesem Problem konfrontiert sind. Dass wir tagtäglich erleben, wie Menschen sich Stellvertreter für dich suchen. Herr, ich bitte dich zum einen dafür, dass du uns reinhältst, dass du uns bewahrst, dass wir mit deinen Augen diese Stadt betrachten können. Dass wir mit deinen Augen vorangehen können. Und dass dieser Grimm, diese Trauer uns dazu bewegt, positiv zu wirken. Herr, lass uns auch, hilf uns auch, uns nicht zu schämen für dein Evangelium, wie Paulus es getan hat, sondern treu dafür einzustehen, es treu zu leben. Und dann die Anknüpfungspunkte, die da sind, zu nutzen. Und deine Wahrheit zur Schau zu stellen. Herr, wir bitten dich darum, lass uns nicht nur eine Innenstadtgemeinde sein, um den Ruf einer Innenstadtgemeinde zu behalten, sondern um deinen Ruf in dieser Stadt zu verbreiten. Amen.